Ich hatte heute jemand gefragt, was ist eigentlich das Thema des heutigen Gottesdienstes? Und ich habe gesagt, das Thema lautet die größte Einladung aller Zeiten. Jetzt weiß ich nicht, was sich manche darunter vorstellen. Vielleicht denkt jemand, ja, die größte Einladung aller Zeiten, das wäre, wenn mich mal irgendwie ein König einladet, irgendwo in Dubai oder so, ja. Oder vielleicht Prinz Charles oder keine Ahnung, wer dich einladen soll. Oder vielleicht denkst du, nee, ich als junger Mensch, ja, Leute, die vielleicht im Sport sind, ja, ja, wenn mich der Triple G oder Canelo oder Tyson Fury mal einladen würde, das wäre was. Oder vielleicht bist du ein Fußballer und denkst, naja, so ein Messi oder Ronaldo, wenn der mich mal zu Hause einladen würde, das wär's doch, oder? Und ich will nichts sagen, dass das bestimmt auch interessante Einladungen wären. Aber das hat mit der größten Einladung aller Zeiten sehr wenig zu tun. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 28 und 30. Und dort steht, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last, die ist leicht. Wisst ihr, es ist immer wichtig, wer ladet uns denn überhaupt ein? Also, das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, dich ladet jemand ein und fragst du, wer ist denn das? Und wenn er dir gefällt, dann freust du dich vielleicht, und wenn du den nicht kennst, gehst du denn dahin? Wahrscheinlich nicht, oder? Denkst du, mich ladet einer ein, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und jetzt könnte man ja sagen, die größte Einladung aller Zeiten, wer gibt die überhaupt raus? Wer ist das denn, der die größte Einladung rausgibt? Und die Bibel sagt, es ist Gott selbst. Und Gott selbst ist seit der Schaffung des Menschen auf der Suche, den Menschen wieder einzuladen. Der Mensch hat seinen Bonus verspielt durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall musste er das Paradies verlassen. Durch den Sündenfall ist ein Zerbruch hineingekommen in die Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Und seit diesem Zeitpunkt läuft der Mensch von Gott weg und Gott ladet ihn wieder ein, zurückzukommen. Und sieh mal, so steht Gott täglich 24 Stunden vor den Menschen mit ausgestreckten Armen und er ruft, komm. Jesus Christus hat seine Arme ausgestreckt am Kreuz. Er hing am Kreuz, an diesem Kreuz. Es war ein Balken, der führte direkt zum Himmel. Und es war ein Balken, der führte zur Seite. Und es ist so, als wenn Gott sagen will, in der Mitte zwischen Himmel und Erde hänge ich. Und ich umfasse die ganze Welt. Und deswegen darf jeder kommen. Dieses Wort ist wichtig, alle. Wir leben in einer Zeit, wo man sich distanziert von Menschen. Wir haben jetzt knapp 2 Jahre hinter uns, wo man fast nur auf Abstand gehen musste oder sollte. Und wir haben einen Gott, der geht nicht auf Abstand. Wir haben einen Gott, der die Nähe sucht. Und es ist interessant, dass wir meist alle, wenn wir zurückkommen, mit dieser Haltung vor Gott stehen. Wir stehen mit unserem Zerbruch unseres Lebens vor Gott. Und die Frage ist, wo gehst du mit deinem Zerbruch hin? Das ist eine ganz wichtige Frage. Sieh mal, wenn du dir das Bein gebrochen hast, gehst du dann zum Zahnarzt? Ihr lacht. Eigentlich nicht, oder? Wird kein Mensch machen, oder? Oder man ist irgendwie nicht ganz dicht bei oben, ja? Und wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du ja auch nicht zum Orthopäden, oder? Das heißt, es ist wichtig, zu welcher Quelle du gehst. Und es gibt nur einen, der dein Leben heil machen kann. Jesus. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst ein Stück weit ein Pflaster über die Wunden deines Lebens legen. Durch Alkohol, durch Drogen, durch andere Dinge. Kannst du dich ein bisschen betäuben. Du kannst flüchten in tausend Sachen. Du kannst ein Stück weit zur Ruhe kommen, vielleicht, mag sein. Du kannst Party machen, kannst für ein paar Stunden alles wegblenden. Kannst du alles machen. Aber der Grund in deinem Herzen wird niemals heil werden, weil es nur einen gibt, der das machen kann. Und das ist Jesus. Und sieh mal, in diesem Bild strahlt die ganze Freundlichkeit und Herrlichkeit des Vaters diesen elenden, kaputten Sohn entgegen. Wenn du deine zerlumpten Kleider des Lebens anschaust und die Zerbrüche deines Lebens und bleibst dabei stehen, dann garantiere ich dir, dann wirst du in Depression fallen ohne Ende und du wirst zu Trickse fallen, zu einer Trickkiste greifen und versuchst, diese Zerbrochenheit irgendwie zu heilen. Und das wird nicht funktionieren. Dieser Blick, den kann ich nachvollziehen. Dass man von Sünde gezeichnet nicht mehr Gott anschauen kann. Aber genau das ist das Problem des Menschen. Anstatt er den anschaut, der ihn helfen und heilen kann, der ihn liebt, schaut er auf den Fußboden dieser Welt. Wenn du die Liebe Gottes erfahren willst, dann musst du in Gottes Angesicht schauen. Und du kannst nirgendwo schöner in das Angesicht Gottes schauen, als wenn du Jesus Christus siehst. Gott hat sich offenbart in seinem Sohn. Und wenn du wissen willst, wer Gott ist, musst du Jesus betrachten. Und dieser Blick auf Jesus wird dein Leben wieder heil machen. Wir haben in dem Text gelesen, da ging es um Mühseligkeit und Beladenheit. Was bedeutet mühselig und beladen? Ich glaube, das kennen wir alle, dieses Problem, dass wir mit unserem Lebenshaus zusammenbrechen. Wir funktionieren noch so ein bisschen, aber so richtig leben tun wir eigentlich nicht. Wir werden eigentlich gelebt. Die Menschen glauben, ohne Gott wirklich leben zu können, aber sie werden gelebt. Das ist ein Unterschied. Das wahre Leben ist in Jesus. Und ich weiß nicht, wohin du gehst mit den Lasten deines Lebenshauses. Ein Punkt, was uns sehr, sehr zu schaffen macht, sind unsere Sünden. Meine Sünde ist stets vor mir. Der Psalmist sagt in Psalm 51,5, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. David war das. Und es ging darum, eine spezielle Schuld, nämlich in seinen Ehebruch mit Bathseba. Und er sagt, diese Schuld ist mir ständig vor Augen. Kennst du das? Die Schuld kannst du für eine Zeit lang unter Wasser runtergluckeln, ja? Aber die kommt immer wieder hoch. Und das frisst uns auf als Menschen. Und das weiß Gott. Das Problem, und jetzt hör genau zu, was ich sage, das ist ein ganz wichtiger Satz. Das Problem in deinem Leben ist nicht die Sünde, sondern das Problem in deinem Leben ist, dass du mit deinen Sünden nicht zu Jesus kommst. Merk dir diesen Satz, der ist ganz wichtig. Das Problem in deinem Leben ist nie die Sünde. Das Problem deines Lebens ist, dass du diese Sünden nicht zu Jesus bringst. Und ich sage dir eins, wenn du deine Sünden nicht unter das Kreuz bringst, werden diese Sünden dich eines Tages direkt in die Hölle bringen. Und deswegen nimm diese Sünden deines Lebens, bringe sie zu dem, der dafür gestorben ist. Die Sünden sind mir überm Kopf gewachsen. Kennt ihr das? Esra betet mal so in Esra 9, Vers 6. Mein Gott, ich schäme mich und wage kaum, mein Gott, mein Gesicht zu dir erheben. Denn unsere Sünden haben sich hoch über uns aufgetürmt und unsere Schuld reicht bis zum Himmel. Dein Zustand und mein Zustand vor Gott ohne Jesus ist völliger Bankrott. Völlig, völlig Bankrott. Dein und mein Sündenkonto ist dermaßen verschuldet, dass es nie eine Möglichkeit gibt, aus dir heraus oder aus irgendeiner anderen Quelle heraus diese Schuld zu begleichen. Es ist so brutal, die Schuld, dass es nur ein Zahlungsmittel gab. Und das war das Blut Jesu am Kreuz. Und durch unsere Schuld und Sünde brauchen wir das, dass unser Gewissen gereinigt wird. In Psalm 32, 3 und 4 sagt dieser gleiche David auch, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Kennen wir das? Merkt ihr das? Die Schuld führt dich immer in ein Versteck. Wenn du sündigst, versteckst du dich. Das wird immer so sein. Sünde hasst das Licht und Sünde liebt die Finsternis. Die meisten Sünden passieren nachts. Warum? Darum. Doch davon wurde ich so schwach und elend, sagt David, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Kennst du das? Dass man nachts nicht schlafen kann, weil die Sünde dich quält? Kennst du das? Sünde macht nie glücklich. Sünde quält. Ist nur die Zeitfrage. Sünde macht vielleicht für einen Moment glücklich. Aber die Dauernebenwirkung der Sünde ist Tod. Und in Hebräer 9, Vers 14, da steht die Lösung, wie dieses Gewissen wieder zur Ruhe kommt. Das Blut Christi hat eine unvergleichliche größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das sein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Und jetzt hört gut zu. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Du willst einen Ausweg? Du willst eine Lösung von dem Gewissen, das dich quält? Das ist nicht so, reiß dich mal zusammen, trink mal zwei Bier weniger, nimm mal eine Droge weniger, konsumier mal weniger. Darum geht's nicht. Das wird nichts bringen. Es gibt nur ein Mittel, wie dein Gewissen zur Ruhe kommt, wenn es gereinigt wird im Blut des Lammes. Das Zweite. Von Jesus lernen. Wir lesen im Text, dass er sanftmütig ist. Man könnte das auch übersetzen, freundliches Zusammensein, Zartheit. Wir lesen im Text, dass Jesus demütig ist. Und das heißt Mut zum Dienen. Demütig sein ist nichts, dass man sich so verkriecht, ich kann nichts, ich kann auch nichts und so. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut heißt, ich diene, obwohl ich weiß, ich habe viel Schwierigkeiten und Nöte, aber ich diene. Da muss man Mut für haben, auch den Demütigen. Den Weg zur Demut zu gehen, ist, da musst du Mut haben, dich zu entschuldigen, den anderen die Hand zu reichen. Das ist wahre Größe. Draufhauen, Leute fertig machen kann jeder. Sich hingehen, sich demütigen, den anderen die Hand zu reichen, das können ganz wenige. Die Fähigkeit, in aller Schwachheit sich der Kraft Gottes anzuvertrauen. Wenn Jesus dich einladet, die größte Einladung aller Zeiten, mit diesen heruntergekommenen Menschen will Gott Gemeinschaft haben. Ist es dir schon mal bewusst geworden, dass Jesus mit dir, elenden Sündern, Gemeinschaft haben will? Wenn dir das noch nicht groß geworden ist, dann hast du noch überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Null. Das muss dir groß werden. Wir brauchen alle das Petrus-Erlebnis. Als Jesus dem Petrus seine Göttlichkeit offenbart, da sagt der Herr, verlass mein Boot. Das passt nicht. Ich bin ein elender, dreckiger Sünder. Hast du das schon mal vor Gott so gesagt? Wenn nicht, hast du weder dich noch Jesus je erkannt. Je älter ich werde, je länger ich Jesus nachfolge, ist es für mich unbekannt, begreiflich, dass dieser Jesus mit mir leben will. Das ist für mich das Größte meines Lebens, dass Jesus es in mir aushält. Mehr Demut, mehr Gnade gibt es nicht. Sieh mal, es steht in Matthäus 11, 29, vertraut euch meiner Leitung an, sagt Jesus, und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr Ruhe finden für euer Leben. Die größte Einladung aller Zeiten. Wir leben in einer Welt, wo die Menschheit immer kaputter wird an der Psyche. Die Menschen sind wortwörtlich Wracks. Der eine mehr oder weniger. Das kannst du ganz einfach sehen. Versuch mal einen Termin zu bekommen bei einem Neurologen oder Psychologen. Ich wünsche dir viel Spaß. Versuch mal einen Termin zu finden bei einem Seelsorger. Meine Zeit ist noch nie in meinem Leben so in Anspruch genommen worden wie die letzten Jahre. Ich weiß manchmal nicht, wo mein Kopf ist, weil mich bis in die Nacht Leute anschreiben und anrufen, weil sie nicht mehr können. Und sieh mal, darum geht es. Werden, wie er ist. Von Jesus lernen. Möchtest du ihn wirklich ähnlich werden, dann hat er viel Mühe mit deinem Leben. Es dauert bis zum letzten Atemzug unseres Lebens, bis wir eines Tages bei ihm ankommen. Dann steht er drauf, vollendet. Aber bis dahin ist das ein lebenslanger Prozess. Wir ähneln manchmal allen möglichen, nur nicht unseren Herrn Jesus. Und das ist unser Ziel, ihn ähnlich zu werden. Ich weiß nicht, was du als Ziel hast in deinem Leben, aber mein Ziel ist es, dass ich Jesus ähnlich werde. Und wenn ich Jesus betrachte im Wort, habe ich manchmal das Gefühl, Herr Jesus, bin ich überhaupt wiedergeboren? Mann, was sind denn noch für Baustellen in meinem Leben? Hast du schon mal deinen Charakter unter der Sichtweise Jesu angeguckt? Dann kann ein Übel werden, oder? Mann, Mann, Mann. Was ist alles in uns drinne? Zorn, Hass, Rache. Ja? Wie schnell können wir Menschen beleidigen? Ja? Jakobus sagt die Zunge. Ja. Vielleicht hast du noch nie leiblich einen Menschen umgebracht, aber mit der Zunge hast du, bist du Massenmörder wahrscheinlich. Mit deiner Zunge hast du wahrscheinlich schon manchen auch in deiner Familie ein paar Mal begraben. Was hat der Herr Jesus doch für Not mit uns allen? Bis wir da hineinkommen ins Bild. Und Jesus, von ihm lernen bedeutet von seiner Authentizität. Er war authentisch, er war ehrlich. In Hebräer 5, 7 dort steht, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lauten Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinen Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Hat Jesus immer gebetet und sagt, Vater, alles klar, kein Problem, du bist gut. Ja, steht es da? Steht es da? Ich kann das nicht lesen, dass es da steht. Er hat geschrien. Hast du überhaupt schon mal im Gebet geschrien? Ich glaube, keiner von uns hat schon mal geschrien. Vielleicht hast du mal gesagt, Mensch, Gott, wo bist du? Das ist kein Schreien. Ich möchte jetzt aber nicht schreien, weil sonst fliegen die Scheiben hier raus. Ja? Hast du schon mal richtig geschrien vor Gott? Bist du vielleicht schon mal im Wald gewesen und hast richtig geschrien, hast dich auf die Knie geschmissen, hast richtig geschrien zu Gott, aber richtig. Kennen wir gar nicht, oder? Jesus kannte das. Jesus kannte das. Kennst du das? Hast du schon mal geweint im Gebet? Wie lange ist das her, dass du gebetet hast und die Tränen sind geflossen? Schon 10 Jahre? 5 Jahre? Wie lange? Hast du schon mal über deinen eigenen Zustand gebetet und geweint? Ist dir das schon mal so groß geworden, dass oft unser Leben in so einem großen Widerspruch steht zu unserem Herrn, dass du dich selbst kaum annehmen kannst, dass du manchmal denkst, das kann doch nicht wahr sein, was mache ich mit meinem Herrn? Jesus war authentisch. Wir haben vorhin eine Nachricht gehört, dass ein kleines Kind mit 4 Monaten an einer schweren Krankheit stirbt. Bei solchen Nachrichten könnte ich in den Wald reingehen und könnte den ganzen Wald kaputt schreien und vor lauter Wut ein paar Bäume umfällen. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß, dass letztendlich die letzte Verantwortung nicht in Gottes Hand liegt. Das braucht man mit mir nicht theologisch zu diskutieren. Und trotzdem denke ich so manches Mal, Herr, da hättest du doch eingreifen können, oder? Kennt ihr das nicht in unserem Herzen, in deinem Herzen, dass du dich manchmal fragst, das sind Menschen, die sind grottenschlecht von morgens bis abends. Sind sie nur dabei, andere Menschen kaputt zu machen? Die werden 105 Jahre, werden nicht krank, finanziell geht es ihnen blendend. Und dann gibt es Menschen, das sind wirklich klasse Typen und die verrecken elendig am Krebs. Und die Leute beten sich tot und nichts passiert. Kennst du das? Kennst du das nicht? Sieh mal, und so ist Gott. Er lässt diese Dinge einfach zu. Er mutet uns das zu und das müssen wir aushalten. Aber wir müssen es ehrlich aushalten und nicht so sagen, der Herr hat es genommen, der hat es gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Und das Herz ist voller Groll, das ist Heuchelei. Sag Gott, was dich wirklich verletzt. Sag ihm deine Wut. Hau das mal richtig raus. Das möchte Gott. Gott hält das aus. Das ist das Schöne, dass er dich einladet und sagt, komm her zu mir. Und du sagst, ich habe 1000 Fragen, wo ich dich nicht verstehe. Sag, das weiß ich doch, komm doch aber trotzdem zu mir. Wo willst du denn hin? Wo wollen wir denn hin? Das haben wir doch alle schon erlebt. Wir haben doch alle schon die Nebenstraße gewählt. Unsere eigenen Wege. Und hat uns das was gebracht? Gar nichts, oder? Hat es dir was gebracht, eigene Wege zu gehen, außer Sünde, Schuld und dass du abends nicht schlafen kannst und dass du sowieso dann wieder Buße tun musst? Bringt doch nichts. Bleibe bei ihm. Jesus liebte den Willen des Vaters. Und das war der Schlüssel seines Segens. Wisst ihr, was dort steht? Johannes 4, 34, aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle. Dass ich Gottes Willen erfülle, dafür lebe ich. Das war sein Leben. Simon, und wisst ihr, was wichtig ist? Die ganzen schwierigen Stellen in unserem Leben kriegen wir nur dann gemeistert, wenn wir aus Liebe Jesus folgen, nicht aus Muss. Das wird nicht springen, dein Leben. Wenn du in die Seelsorge gehst und du sagst, ah, ich muss jetzt in die Seelsorge, muss ich ja mein Leben wieder ordnen. Geh nie in die Seelsorge, wenn du so denkst. Bleib zu Hause. Brauchst nicht hinzugehen, das Gebet wird sowieso nicht erhört. Bleib zu Hause. Der Gradmesser deiner Heiligung entscheidet sich an einer Frage. Nicht, was du fromm redest und was du fromm machst, das nicht. Wie sieht deine Liebe zu Jesus aus? Das ist die entscheidende Frage von allen. Hast du ein total brennendes Herz für Jesus? Ist es dir eine Freude, die Bibel zu lesen? Kannst du es kaum abwarten, dass du alleine mit deiner Bibel studieren kannst? Kannst du es kaum abwarten, alleine mit deinem Gott zu reden? Dann stimmt deine Beziehung. Aber wenn man dich mit einer Peitsche dazu bringen muss, lieber Freund, dann bist du ganz weit weg. Und ich glaube, das war der Schlüssel im Leben vom Herrn Jesus, dass er den Willen des Vaters geliebt hat. Und er hat alles, auch seine ganzen Träume, die er hatte, als Mensch, alles hat er dem untergeordnet. Glaubt ihr denn nicht, dass Jesus traurig war? Glaubt ihr denn nicht, als Jesus traurig war, dass er am Kreuz allein gelassen wurde? Glaubt ihr, dass er ihn das kalt gelassen hat? Wo waren die ganzen Menschen, die ich da geheilt habe? Wo waren sie denn alle? Wo waren denn die Menschen, die noch vor ein paar Stunden gerufen haben, Hosianna, Hosianna? Jetzt schreien sie wie der Teufel in Person, kreuzige ihn, macht ihn tot. Meint ihr denn, dass ihn das kalt gelassen hat? Dann habt ihr überhaupt nicht verstanden, dass Jesus ganz Mensch war. Das hat ihn nicht kalt gelassen. Aber wo war denn der Schlüssel? Ganz einfach. Er hat in der dunkelsten Stunde seines Lebens nur ein Ziel im Kopf gehabt. Vater, ich will das tun, was du mir getan hast. Ich tue es für dich. Wenn Jesus auf die Menschen geschaut hätte, wäre er am Kreuz gescheitert, das sage ich euch. Nein, er schaute nie auf die Menschen. Und das war der Schlüssel. Er schaute auf seinen Vater. Mit dieser Perspektive im Leben, in deinem Leben, wirst du durchkommen. Du wirst eines Tages vor Gott erscheinen. Wenn du Christ bist, ist Gott dein Vater. Und mit dieser Perspektive, ich sage nicht, dass uns das immer gelingt, aber mit dieser Perspektive können wir durch die dunkelsten Täler gehen mit dem Blick auf Jesus. Dass ich weiß, Herr, ich weiß, ich muss hier durch. Ich habe manchmal nachts Schmerzen, dass ich nicht schlafen kann. Ich habe Sorgen und Probleme. Ich bete mich tot, dass meine Kinder auf den Weg gehen und sie gehen immer weiter weg von dir. Ich werde manchmal irrsinnig. Ich bete für Probleme, die ich habe und sie kommen immer wieder. Aber ich werde trotzdem dabei bleiben. Den Teufel wird es nicht gelingen. Und wenn ich verrecke, ich bleibe vor deinen Füßen auf den Knien vor dir liegen. Da kriegt mich keiner weg. Das ist der Sieg. Die größte Einladung aller Zeiten. Der letzte Punkt. Trage ich die Last des Herrn Jesu? Wenn Jesus meine Liebe ist, wird die Last leichter. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. 1. Johannes 5, die Verse 2 und 3. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Jetzt könnte man sagen, hallo Johannes, was hast du denn eingenommen? Die Gebote Gottes zu halten, ist nicht schwer. So unmöglich. Nein, er hat nichts eingenommen, er hat richtig gesagt. Warum? Weil er wusste, dass die Liebe hilft uns alles tragen. Die Liebe hilft uns alles tragen. Die Frage ist, darf ich dir das mal fragen heute Abend? Trägst du noch dein Kreuz? Vielleicht sagst du, das ist so schwer. Christian, wenn du wüsstest, was ich zu tragen habe. Geschwister, ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ich durfte mich mit 17,5 bekehren und bin seit über 30 Jahren in der Seelsorge. Mittlerweile fast 35 Jahre in der Seelsorge. Ich bin regelmäßig in Gefängnissen. Ich war in Jugendheimen, wo junge Leute missbraucht worden sind. Grausamkeiten über Grausamkeiten. Ich habe mit Massenmördern gebetet, mit Leuten, die ihr Leben total gegen die Wand gehauen haben. Mit Lebenslänglichen, mit allen Möglichen. Ich habe mit alles Mögliche gebetet. Ich kann euch eins sagen. Wir haben alle ein Kreuz zu tragen. Auch wenn du das nicht durchlebt hast. Wir haben alle ein Kreuz zu tragen. Die Frage ist nur, mit welcher Einstellung trage ich das Kreuz? Gefrustet?
Ja, soll ich jetzt mein Leben? Muss ich dann jetzt durch als Christ?
Vergiss es. Geh raus aus die Gemeinde. Vergiss es. Sondern werd dir bewusst, Herr, du gibst mir ein Kreuz zum Tragen. Und du hast mir versprochen, dass du mich nicht überforderst. Das hast du mir versprochen. Gott überfordert uns nicht. Du sagst in deinem Wort, in 1. Korinther 10, 13, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das anzunehmen, ist der Schlüssel, zur Ruhe zu kommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich denke, Herr, ich weiß, du machst keine Fehler, aber ich glaube, du hast manchmal ein Rechenproblem. Wisst ihr, was ich damit meine, mit dem Rechenproblem? Manchmal denke ich mir, Herr, deine Zeitrechnung stimmt doch nicht, oder? Ist deine Batterie irgendwie alt, brauchst du eine neue Uhr oder so? Kennt ihr das nicht, dass wir das Gefühl haben, Gott, wo bist du denn? Also ich bete jetzt die ganze Zeit, greifst du vielleicht auch mal ein? Oder kann ich hier ruhig verrecken? Kennt ihr das? Oder dass ihr meint, Herr, du weißt, dass bei 50 Kilo meine Last überschritten ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, Herr, es sind momentan 700 Kilo. Vielen Dank übrigens dafür. Breche gleich zusammen, aber das scheint dich hier nicht zu interessieren. Vielleicht denkst du, wie kann ein Prediger so reden mit Gott? Ja, sorry, wenn du so noch nie geredet hast mit Gott, ist es ein Zeichen, dass du noch nie ehrlich mit Gott geredet hast. Du musst mal die Zeilen lesen. Wisst ihr, was unser Problem ist? Dass wir ein Club von Heuchlern geworden sind, wir Christen. Wir reden uns alles fromm und schön, aber wir reden nicht mehr ehrlich. Das ist der Tod. Jesus möchte, dass du ehrlich mit ihm redest. Nur so, wahre Freundschaft. Was ist denn das Fundament einer wahren Freundschaft? Man kann sich bedingungslos die Wahrheit sagen und der andere liebt mich trotzdem. Und wenn das nicht in deiner Freundschaft ist, dann schieß den Freund in den Wind. Ist kein Freund, ist ein Sappler. Ein wahrer Freund, der nimmt dich so an, wie du bist. Nicht, der nimmt dich so an, wie er dich haben will. Das ist kein Freund, gib ihm Tritt. Ein wahrer Freund, der trägt dich mit den ganzen Kaputtheiten deines Lebens. Und der denkt gar nicht daran, dich alleine zu lassen. Das ist ein wahrer Freund. Und deswegen wirst du, ich gönne dir ganz viele Freunde, aber ich sage dir etwas, das hat mein Vater mir mal damals auf dem Sterbebett weitergegeben. Er sagt, mein Junge, wenn du in deinem Leben mehr als eine Handvoll richtige Freunde hast, dann bist du so gesegnet. Ich habe manchmal gedacht, was meint denn, ich habe ihn ja geliebt, aber eine Hand, ich habe 20 Hände voller Freunde. Ich habe noch nicht mal eine Hand voll. Die habe ich noch lange nicht voll gekriegt. Ich meine von wahren Freunden, nicht von Sapplern, die gibt es genug. Oder Leute, die sich an einen, wie so ein Blutsauger hängen. Ne? Wenn du erfolgreich bist, sind sie da. Ne? Wenn du sie aushalten darfst, Geld geben darfst, ein paar Leute mal platt machen, dann kennen sie dich. Ja? Dann rufen sie dich plötzlich an, dann kennen dich alle. Und ansonsten, ob du verreckst oder nicht, dreht der Hand nicht danach. Das sind keine Freunde, gib die einen Tritt. Vergiss diese Leute. Nein, ich meine wahre Freunde. Die dich lieben, wie du bist. Ob du Geld hast, nicht Geld hast, ob die Haare schön gestylt sind oder du aussiehst wie Pippi Langstrumpf. Ja? Sondern die dich so lieben, wie du bist. Das ist wahre Freundschaft. Und ich kenne nur einen, Leute, der das bedingungslos erfüllt, das Jesus. Und deswegen liebe ich ihn über alles. Weil er ist so. Er kennt mich bis aufs Letzte. Manchmal denke ich mir, Herr Jesus, jetzt habe ich deine Geduld überstrapaziert. Jetzt vergibst du mir nicht mehr. Und er sagt, Junge, du hast ja gar keine Ahnung, wer ich bin. Hast du mich immer noch nicht kapiert? Hast du mich noch nicht verstanden? Hast du immer noch nicht deine, du bist jetzt 51 Jahre alt. Mit 17,5 haben wir beide einen Vertrag gemacht, dass wir zusammengehen. Hast du immer noch nicht kapiert, um was es geht? Hast du immer noch nicht kapiert, dass es nicht um deine Leistung geht? Hast du immer noch nicht kapiert, dass meine Liebe dich trägt, dass meine Gnade durch dich bringt, dass meine Stärke dich aus den Schwächen raus? Hast du das immer noch nicht kapiert? Auch hast du jetzt schon was eingebildet, weil du 34 Jahre Christ bist? Du bist ein Heliumballon. Fliegt hoch und fliegt wieder runter. Ist nichts los mit dir. Hast du das immer noch nicht kapiert, mein Junge? Dann hast du leider in 34 Jahren nichts verstanden von mir. Und dann kann man sich nur hinstellen und sagen, Herr, du hast ja recht. Ich bin wirklich so ein Heliumballon. Aber ich bleibe trotzdem bei dir. Siehst du, so will ich dich hören. Wo willst du denn hin, Junge? Ja, ich kann da nirgends hören, außer zu dir. Dann bleib doch hier. Bleib doch einfach bei ihm. Und das Vorletzte. Jesus bricht das Joch der Last der Sünden. In Jesaja 9, Vers 3 steht, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinen Nacken, die Peitsche seines Treibers. Sieh mal, das ist das, was Gott macht. Er macht dich frei. Er zerbricht das Joch. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben manchmal jahrelang gebraucht, bis ich von etwas frei wurde. Ich habe manches Mal gedacht, Herr Jesus, das wird nichts. Die Sünde werde ich nie lassen. Kennt ihr das? Ich möchte dir das sagen, bleibe bei ihm. Und wenn du bis zum letzten Atemzug, wenn diese Sünde dich ausnocken will, lass dich nicht darauf ein, von Jesus wegzugehen. Du sagst, Herr, und wenn das so ist, und wenn ich bis zu meinem letzten Atemzug dieses Kreuz trage, ich trage es bis in die Ewigkeit, aber so weit brauche ich nicht, wenn kurz davor ist es sowieso weg. Ich bleibe bei dir. Und das Letzte, ein Zitat. Man muss sein Kreuz tragen und nicht schleppen. Und man muss es wie einen Schatz fassen, nicht wie eine Last. Durch das Kreuz allein können wir ja Jesus ähnlich werden. Vielleicht hast du heute die Antwort bekommen. Warum muss ich so durch? Warum habe ich momentan das Gefühl, dass ich ein Kreuz trage, das mich kaputt macht? Ich gebe dir heute Abend die Antwort. Vielleicht hast du davor gebetet, Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben eine große Rolle spielst. Und dann sagt er, okay, das mache ich. Aber dann muss mein Kreuz in deinem Leben eine große Rolle spielen. Und dann gibt er dir das Kreuz. Und du kannst dich darüber ärgern und aufregen, das habe ich auch schon oft gemacht, bringt nur nichts. Oder du sagst, Herr, mit deiner Hilfe nehme ich es an. Wisst ihr, die Macht der Sünde verliert dann ihre Kraft, wenn du nicht mit aller Gewalt versuchst, aus eigener Kraft das loszuwerden, sondern dass du sagst, hey, ich vertraue mich jetzt dir an. Du machst einmal so und alles ist gut. Und wenn das jetzt noch nicht so ist, dann hältst du mich. Und wenn du mich noch 10 Jahre so, dann gehe ich 10 Jahre weiter. Und wenn ich noch in 15 Jahren mit derselben Sünde auf die Knie bin, dann werde ich in 15 Jahren immer noch auf die Knie gehen. Aber ich bleibe auf den Knien vor dir. Da kriegt mich keiner weg. Das wünsche ich dir von Herzen. Und mit diesem letzten Lied möchte ich enden. Es ist ein altes Lied. Es ist noch Raum. Es ist ihm nicht genug, dass viele selig sind. Er zöge durch seinen Gnadenzug an jedes Menschenkind. Er ruft mit lautem Liebesschalle: Mein Herz umfasst euch alle. Es ist noch Raum. Vielleicht hast du heute mitbekommen, dass es diese Einladung auch für dich persönlich gilt. Und ich möchte dir das zurufen: Nimm diese Einladung an. Wenn hier jemand drin ist, der Jesus noch nicht eingeladen hat, tu es. Ja, wie macht man das? Sprech mit ihm wie ein Freund. Herr Jesus, ich bin hier. Ich habe Sünden in meinem Leben, Zerbruch. Du bist dafür gestorben am Kreuz. Ich kann dir nicht viel versprechen, außer dass ich Blödsinn mache. Aber ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und ich übergebe ab heute mein Leben in deine Hand. Und wenn du vielleicht als Christ gemerkt hast, ich bin die letzte Zeit weggekommen vom Herrn, dann warte nicht, bis du nach Hause bist. Dann gehst du jetzt zu dem Herrn und sagst: Herr, ich habe heute wieder neu kapiert, dass du mich rufst. Und du liebst mich bedingungslos und deswegen möchte ich in deine Arme flüchten. Herr, ich möchte wieder, dass es so wird wie früher. Ich möchte wieder deine Liebe spüren. Ich möchte mich wieder freuen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und es ist mir jetzt auch gar nicht egal, ob ich dien oder nicht dien. Das ist nicht entscheidend. Ich möchte einfach bei dir sein. Das ist auch egal, ob du mich segnest, mit besonderen Segnungen oder nicht. Ich möchte nur in deiner Nähe sein. Ich möchte nur, dass du da bist und es ist alles gut. Alles andere mach du, wie du willst. Und das darfst du so beten. Möge der Herr dich und mich, möge uns helfen, dass wir diese Einladung nicht verpassen. Nimm das Bild mit. Ein freundlicher Gott streckt dir in Jesus seine ganze Aufmerksamkeit zu. Wisst ihr, was für eine Gnade es ist, dass Gott so vor dir steht und nicht so oder so? Nein, er sagt: Komm. Und ich wünsche von Herzen, dass noch viele kommen. Amen. Vielleicht können wir noch ein Gebet. Wir bleiben sitzen, ja? Und vielleicht machen wir es so, dass du selbst mit dem Herrn einiges besprichst. Vielleicht möchtest du ihm jetzt was sagen. Sag ihm das jetzt. Und ich werde dann gleich nochmal laut mit uns beten. Und danach singen wir das Segenslied und sprechen auch den Segen. Aber das möchte ich euch so mitgeben. Nehmt euch jetzt mal eine Minute der Stille und sagt es unseren Herrn, was du so heute empfindest, wie dein Herz ist. Sag ihm das einfach. Worte sind nicht entscheidend. Das Herz ist entscheidend. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du mit offenen Armen vor uns stehst, durch Jesus, deinem Sohn. Und es ist die größte Einladung aller Zeiten. Nicht irgendjemand lädt uns ein, sondern du, der König aller Könige. Und du lädst uns ein, nicht nur auf dieser Erde Zeit mit dir zu leben, sondern nach dem Tode, da beginnt das gewaltige Fest. Und das wird nie aufhören. Und da möchtest du uns beihaben. Und deswegen möchten wir dich bitten, dass wir diesen Moment nicht verpassen. Herr, wir haben eine große Sehnsucht nach dir. Wir brauchen dich. Und ich danke dir persönlich, dass ich dieser Einladung folgen darf. Nicht mein Verdienst, deine Gnade. Wir möchten dir heute gemeinsam sagen, Herr Jesus, wir beten dich dafür an und wir lieben dich, dass du mit diesen offenen Armen uns begegnest, dass du dich nicht vor uns ekelst. Mit so viel Schuld und Sünde sind wir beladen, so oft schon zu dir gekommen. Und du bist nicht nachtragend. Du bist großartig. Du bist der beste Hirte, der einzig wahre Gott, den es gibt. Wir möchten nie mehr ohne dich leben. Wir möchten dir sagen, dass wir dich von ganzem Herzen lieben und dich brauchen. Hilf du uns, Herr, dass wir in deiner Spur bleiben, bis du wiederkommst. Amen.